Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Heute mal wieder mit einem feisten Musiker im Studio. Wir freuen uns sehr. Er ist eine, kann man Deutschrock-Ikone sagen? Kann man.
Kann man, ja. Auf jeden Fall. Also auf dem Urgestein letztendlich schon, ne? Der ist ja schon eine Weile unterwegs mit seiner Band.
Aber noch sehr jung, 81 geboren.
Genau, seit 2001 musikalisch unterwegs mit seinen Brüdern, der erste Hinweis.
Im nächsten Jahr feiern sie 20-jähriges Bandjubiläum.
Sie kommen aus Prissak mit 74 Einwohnern.
Und heute ist Release Day, also viel Grund zum Feiern heute. Neues Album am Start, na gut, dann nicht.
Herzlich willkommen, Sebastian Madsen von Madsen.
Das war ja schön, vielen Dank.
Sehr gerne, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, ich mich auch, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen, Zeit haben wir ja zur Zeit. Ne?
Total viel leider, ja, muss man sagen.
Ja, aber ihr bringt eine neue Platte raus, Nummer 9, oder? Inzwischen, oder?
Das wie viele Alben? Ich habe neulich mal durchgezählt, das ist tatsächlich die 9. und auch eine, die ja jetzt relativ spontan so passiert ist.
Ein Corona-Album.
Ja, geil. Ja. Also da reden wir gleich noch drüber. Das finde ich nämlich total spannend, was ihr da gemacht habt. Aber wir kommen zu unserer ersten Rubrik, nämlich den Startshot.
Ja, der Startshot. Das kein heißt, Anfang ohne Shot.
Ohne Shot. Ja, das war ein bisschen
Startshot.
Okay, alles klar.
Und zwar haben wir da was vorbereitet. Wir haben natürlich alles, was das Herz begehrt, von Jägermeister, Wodka, Whisky. Mit Eis, ohne Eis.
Wir haben auch Valentines.
Wir haben hier unseren hauseigenen Whisky.
Zahlen die eigentlich dafür?
Wirklich? Hauseigener Whisky?
Naja, von unserer Valentine's Boss House Edition.
Ist der denn richtig gut?
Ja, natürlich, der ist süffig.
Der schmeckt. Ich trinke das, was ihr trinkt, auf jeden Fall.
Also, aber auf Eis, ne? Also ich auf Eis.
Ja, ich muss sagen, mir gefällt euer Konzept hier jetzt schon ganz gut.
Ja, ne? Vielen Dank.
Für mich wohl.
Wir wissen auch mal nicht genau, was zuerst war. Die Idee zur Show oder das mit dem Konzept, dem Anstoßen. Das ist vielleicht auch eine Radioshow ums Anstoßen herum.
Schön, dass du da bist. Prost.
Cheers.
Prost, Alec. Auch wieder schön, dass du es wieder geschafft hast.
Auch schön, dass wir uns endlich wiedersehen.
Erzähl mal, was ist das für ein Album?
Das ist ein reines Punkrock-Album.
Was cool ist.
Das ist cool, ja. Haben wir uns auch gedacht. Beziehungsweise als erstes wusste ich gar nicht, was das überhaupt werden soll. Also bin dann auch zum Lockdown ins Wendland gefahren. Das ist dort, wo unsere Bandzentrale ist. Also sehr dünn besiedelter Landkreis in Lüchow-Dannenberg. Genau zwischen Hamburg und Berlin. Und dort habe ich erstmal mit meiner Freundin Lisa, die auch Keyboard bei uns spielt, den ganzen Proberaum aufgeräumt, was bitter nötig war. Also seit 15 Jahren einfach Kabel oder immer in die Ecke geschmissen.
Ja.
Und dann haben wir einfach ein bisschen Musik gemacht. Irgendwann wurde mir langweilig und dann bin ich so morgens aufgewacht und dachte, Bank. Und so.
Geil.
So wie so ein Geistesblitz eigentlich. Ich habe dann so Ramones gehört, ganz viel. So 70er, 80er Punk, auch viel Deutsch-Punk, so von Anfang der 90er Jahre und so, das, wo ich das so quasi mitgekriegt habe als Junge so. Und dann dachte ich erstmal, es wäre cool, das alles zu covern vielleicht, also gerade diese Deutsch-Punk-Sachen, habe dann aber gemerkt, die sind textlich eigentlich nicht mehr so im Hier und Jetzt.
Ja.
So Bullenschweine und so, ist schon, konnte man machen zu der Zeit. So. Einer meiner besten Freunde ist Bulle. So. Es ist nicht mehr ganz so schwarz-weiß, finde ich. Und
klar.
Dann dachte ich, probierst du mal selber so Texte zu schreiben. Und dann fing das irgendwie an und dann hatten wir so 5-6 Lieder in der Woche schon, habe ich einem Kumpel vorgespielt, der, und habe ihn so gefragt, sag mal, wie soll man denn die Band nennen? Und er meinte, ja, Madsen. dann machen wir jetzt ein Punk-Album.
So, okay, du dachtest also eigentlich, es wird irgendwie ein Nebenprojekt.
Ja, also ist es wirklich aus Langeweile entstanden erstmal. Einfach um was zu machen, weil man ja auch so ein bisschen diese Starre hat. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn man nicht touren kann.
Ja,
hängt man ja halt so einfach durch und sucht sich Aufgaben. Ne? Und das, viele haben ja angefangen zu kochen. Viele haben angefangen zu lesen.
Manche machen Podcast.
Ja, oder meditieren.
Räumen Proberaum auf.
So halt. Was hat länger gedauert, den Proberaum aufzuräumen oder mit Powercord ein paar Songs zu machen?
Proberaum viel länger gedauert. Einen Monat oder so haben wir aufgeräumt.
Also echt?
Jeden Tag mit Konzept und so.
Und das Album, wie lange habt ihr recorded?
2 Wochen haben wir. Also recorden und schreiben.
Was echt? Das ist aber das mega schnell.
Ja, und sobald es ein bisschen zu verkopft wurde und wir so anfingen mit, ach man kann ja die Gitarre nochmal doppeln oder irgendwas, so, nee, ist Punkrock.
Ja.
Jetzt entspann dich mal.
Also, Punk braucht keine Bridge und keine zweite Gitarre.
Gar nicht. Punk darf irgendwie alles und Punk darf auch doof sein und vor allem spontan sein. Und das haben wir dann auch ausgelebt in der Zeit. So.
Das ist cool. Und ja. Ist das so ein bisschen Back to the Roots?
Ja, ich würde schon sagen, dass das so an unser Debüt auch erinnert. Und dann kommt aber noch eine große Prise Humor dazu. Und auch ein Einfluss, den es weit vor Matzen eigentlich gab. Also diesen direkten Deutschpunk, wirklich zum Teil auch Assi-Punk schnell. Und
ja, ja.
So, das haben wir mit Matzen noch nicht so ausgelebt bisher.
Aber sag mal, ihr habt eine Platte jetzt rausgebracht zu Corona-Zeiten. Wie promotet man eine Platte? Wie geht man auf Promotour? Macht man eine Promo-Club-Tour? Oder wie macht ihr das? Ist ja alles nicht so richtig möglich.
Nee, also da, ja, das ist für uns auch völlig neu. Also eigentlich, genau, drehst du ja deine Runden, machst irgendwie, klapperst Magazine ab, machst Interviewtage in Städten, fährst zu Radiosendern, wobei das mit uns und Radio immer ein bisschen schwierig war, also vielen Dank hier. aber jetzt ist das tatsächlich viel über die eigenen Social-Media-Kanäle einfach. Mhm. Wir machen auch viel mit so Punk-Fanzines, also tatsächlich so ein bisschen so ein neues Gebiet irgendwie für uns auch. Haben auch einen Promoter, der aus der Ecke kommt. Wir machen auch viel selbst. Wir haben vier Videos auch schon selber gedreht einfach. Haben dann festgestellt, das geht eigentlich ganz gut. Also die Leute sind es auch gewohnt, in nicht zu geiler Qualität Sachen zu gucken mittlerweile. Und zum Punk-Faktor passt es halt auch ganz gut,
wenn es so
self-made-mäßig aussieht. Und dann muss man auch sagen, so viel machen wir dann auch einfach nicht. Also wir schicken das raus und bauen so ein bisschen
mal auf. Mal gucken, was passiert, ne?
Genau. Und auch auf die Leute, die uns eh auch gut finden und so.
Ist halt so, also für eine gute Liveband ist natürlich live so ein Promo-Tool, das man eigentlich hat, ne? Und ihr habt jetzt die Tour ins nächste Jahr verschoben. Eure alte Tour noch, also es gibt quasi keine neue Tour zum Album, oder wann spielt ihr die? Oder das heißt, jetzt Album kommt raus ohne Tour. Das ist doch nicht so gelernt bisher, oder?
Nee, das ist ziemlich verdreht wirklich. Also eigentlich wollten wir im Mai, April die Jubiläumstour wirklich spielen.
Ja.
Dann sollte sie in den Herbst kommen. Jetzt ist sie mittlerweile auf nächstes Jahr Herbst geschoben. Und dann ist es auch nicht mehr nur eine Jubiläumstour, sondern eben auch die Tour zum Punk-Album. Also dann haben wir aber auch noch...
Die Perfektion-Tour war eigentlich die Jubiläumstour.
Genau.
Und die, na gut, dann nicht. Dein Name ist Programm.
Dann das kommt dann auch noch. Wir haben halt auch noch ein fertig geschriebenes, vorproduziertes, normales Matzen-Album in der Pipeline. Ach, was wir auch diesen Winter auch noch aufnehmen wollen. Das heißt, wir feuern richtig was ab, wenn wir wieder loskommen.
Das bringt ihr dann auch noch raus vor der Tour?
Ist ja, das also der Plan? Ist schon so geplant irgendwie.
Also früher irgendwann?
Na, mal gucken. Also oder ich mal denke sehen. Mal, es hängt wirklich davon ab, ne? Was passiert.
Wie der Flow ist und wie der Plan weiter planbar ist.
Ja, und für uns ist es tatsächlich wirklich normalerweise wichtig, Konzerte zu spielen,
wenn wir
eine Platte rausbringen. Das geht dann ja in so kleineren Clubs los. Und man macht die Leute ein bisschen heiß und
ein bisschen Warm-up.
Und deswegen Frage, ihr seid eine Live-Band.
Ja.
Bei uns ist es ja auch so, also ein Album rausbringen ohne Tour, das haben wir seit 15 Jahren noch nicht gemacht. Ne? Deswegen hätten wir da jetzt auch auf jeden Fall Bammel, weil es ein wichtiges Tool ist, rauszufahren, spielen, um das Album zu promoten.
Ja.
Das fehlt natürlich. Also Respekt an dieser Stelle, aber ein Punk-Album.
Ein Punk-Album ist auch super. Also ist ja dann quasi ein Überbrückungsalbum irgendwie, aber auch Herzenssache geworden.
Genau, und so ein bisschen Beschäftigungstherapie für uns tatsächlich auch.
Das ist gut. Auch Beschäftigung für die Fans, die haben dann was zu hören, was Neues.
Ja,
was sie auch freut.
Genau. Also das ist schon auch so, wenn wir ein paar Monate nichts machen, kommen wir wahnsinnig arbeitslos vor.
Und, ja, voll.
Deswegen ist es überhaupt gut, auch was rauszusenden. Und genau wie du sagst, die Leute freuen sich einfach auch. Also die uns eh verfolgen. Und mal gucken, welchen Punk wir noch so von der Straße
mitnehmen. Auf jeden Fall geil. Und du sagst, es war so eine Eingebung. Du bist aufgewacht und dachtest, Punk. Oder war das schon ein Herzenswunsch mal als Ramones-Fan oder irgendwie sonstige Punk-Rock-Fan? War das sowieso mal in der Pipeline oder geplant?
So eine Mischung, glaube ich. Es ist auch so eine Konsequenz eigentlich aus der Zeit, in der wir gerade so leben. So eine Trotzreaktion, glaube ich auch. Also ich habe auch für ein paar Popkünstler so Sachen geschrieben, was auch super war zur Überbrückung. Haben ein paar Leute mal angeklopft, gefragt, ob ich was für die schreiben möchte oder mit denen. Und das macht mir auch total Spaß. Ich bin da sehr, sehr aufgeschlossen und hatte dann aber irgendwann auch zu viel Pop in meinen Adern und dachte so...
Es muss mal wieder ein bisschen Dreck rein.
Ja, hören wir nochmal ins Debüt von den Ramones rein. Und da war das nochmal, es gibt ja dieses elektrisierende Zucken, wenn man Musik hört. Also ich hatte das früher mit Rock'n'Roll, mit Bill Haley, Elvis Presley, wo sich auf einmal alles in einem verändert hat. So.
Und
das hatte ich jetzt nochmal so mit den Ramones tatsächlich, dass das so richtig mein Körper durchzuckt hat. Ich dachte, was Wahnsinn, was du mit drei Akkorden eigentlich
ausrichtest. Das ist auch geil. Ich finde auch, dass das, was du sagst, dass der Ursprung von Musik ist oder das, was einen ja auch begeistert hat, irgendwie mit 11, 12 irgendwann, wo man feststellte, dass Musik irgendwas Krasses auslöst, was anderes nicht schafft.
So, und dann stehst du vorm Spiegel und übst Luftgitarre.
Ja, genau.
Und dann willst du das auch.
Ja, genau. Dann so haben, glaube ich, jeder von uns angefangen.
Jungs treffen und mal losballern. Auf jeden Fall.
Ist deine drei Lieblings-Punk-Bands?
Ich muss auf jeden Fall Deutsch-Punk-Band auch nennen. Also würde ich sagen Slime.
Ja.
Sehr, sehr abgefeiert immer.
Voll.
Auch die frühen Sachen mit dem Stefan Mahler noch am Schlagzeug. Ramones auf jeden Fall auch.
Klar, und hört man auch raus, ne?
Also jetzt gut,
im aktuellen Album, hört man ganz klar.
Sehr schön.
Also hier, na gut, dann nicht. Das klingt wie ein Ramones.
Ja, weil früher gab es auch immer die Strömung zwischen American Punk Rock und UK Punk. So, ne? Also entweder so Exploited, Sex Pistols, Exploited UK Subs und so.
Meine Dritte.
Okay.
Ja,
okay.
Weil es einfach auch so
auch geil, ne?
Ja, kompromisslos auf die Fresse und auch so ein bisschen assi, was Punk auch sein darf, finde ich.
Ja, voll. Das stimmt. UK Punk war immer mehr Arbeiterklasse noch.
Ja.
Ja. Ja. Ganz geil.
Also auch eine Antwort auf die Zeit so ein bisschen, was einen so beschäftigt und mal davon abgesehen, dass wir eine schwierige Zeit haben für Musiker gerade. Im Radio, ne, Formatradio.
Im Radio ist immer schwere Zeit, außer bei Radio Bob.
Reißbrett Pop oder Hip-Hop.
Die haben ein Herz für Rock.
Da ist es natürlich schon eine Ansage und auch, glaube ich, so ein geiles Gefühl zu sagen, okay, wir machen jetzt mal was echt keiner macht gerade, ja, und sich mal traut und wir hauen da mal richtig in die Kacke.
Also das Erste, was ich wirklich wusste, war, dass das Album, was auch immer es werden sollte, Na gut, dann nicht heißen soll. Hm. Bevor es auch nur ein Lied gab. Und das war auch geil, dass du so ein Motto einfach hast und so ein Slogan und den haben wir wirklich auch durchgezogen. Das passt auch wirklich zu dem, was du gerade gesagt hast. Also wir versuchen gar nicht erst, uns irgendwie damit anzubiedern. Das geht einfach raus. Wir haben
nicht versucht, eine Hitsingle aufs Punkrock-Album zu bauen.
Nein, und das haben wir natürlich auch schon versucht. Also,
ja, klar, wir nicht.
Ja, also so auf unsere Art natürlich.
Ja, sicher.
Ne, und das tut einfach gut, sich da völlig von zu befreien und zu sagen, jetzt hauen wir einfach nur raus.
Das verstehe ich. Das ist auch gut, weil das wirklich ein Druck ist für etablierte Bands, finde ich, dass man trotz der Musik, die man macht und die vielleicht auch trotz nicht Mainstream ist, aber trotzdem will man ja auch immer Hörerschaft und man will auch vielleicht auch ins Radio kommen und man will Streams haben, also man will ja, dass die Musik gehört wird. Und deswegen ist man manchmal auch so schon, liegt man auch dem, dass man sagt, wir brauchen auch irgendwie was, was besonders so was hittig ist, was die Leute holt, auch dann, die dann die Platte hören und dann kannst du auch den härteren Stoff anbringen.
Genau, zumal ich auch ein riesiger Popmusik-Fan bin einfach.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade, als ich hierher gelaufen bin, irgendwie so 80er-Popsongs gehört. So.
Ja.
Das macht einfach auch total Spaß.
Ja, total. Also, obwohl das da noch individueller war, ne, die Popmusik. Ja. Also da kam es nicht alles aus einer Feder oder aus einem Pult oder aus einem Produzenten-Guide oder so. Das war schon da noch ein bisschen vielfältiger, muss ich sagen.
Und bei dem, was du gerade gesagt hast, finde ich eben auch, wenn man Radio hört und auch Sachen hört, die immer gleich klingen und so, da habe ich dann auch so manchmal den Ehrgeiz, dass ich so denke, ich möchte da auch gerne irgendwie stattfinden und auch was liefern, was halt anders ist, aber trotzdem auch zugänglich oder so. Das ist, glaube ich, dann auch so mein Anreiz, da manchmal auch irgendwie mitzuspielen was Interessantes zu machen oder so.
Einfach ja, genau. Du hast gesagt, du wärst bereit für Nummer 1 Hit. Stimmt das?
Wer ist das denn nicht?
Ja, auf jeden Fall, du.
Ja.
Sehr gerne.
Naja, klar, also nicht um jeden Preis, ist ja klar.
Das ist eh klar, ja. Ne?
Aber ich meine, klar, so ein Nummer 1 Hit, wenn man im Radio rauf und runter läuft, wenn die Streaming-Zahlen stimmen, erreicht man ein größeres Publikum, die kaufen die Platte. Auf der Platte kann man zeigen, was man sonst noch so drauf hat.
Kann man sich einen größeren Proberaum bauen danach.
Ein Ticket, dann kann man live mal zeigen, wo die Reise eigentlich so hingeht und ein paar Leute ins Boot holen, verlorene Schafe zurück zur Herde zu holen.
Was sind eure Lieblingspunkband? Nur mal ganz kurz reingeschmissen.
Ich habe die angezogen heute. Misfits. Misfits, so ein bisschen Misfits irgendwie so Punkrock-Elvis. Eigentlich, ne? Glenn Danzig, hat, glaube ich, Elvis versucht zu kopieren.
Hat er nicht in seiner Mucke. So ein Elvis-Cover-Album auch
gemacht? Der hat sowas auch mal gemacht.
Ja. Aha.
Genau.
Ja,
also Elvis ist und also Misfits sind auf jeden Punk. Fall, waren so mein Feld. Ich war auch eher so amerikanischer Punkrock, dem er zugetan.
Ja. Ja, Ramones auf jeden Fall bei mir, obwohl das ist Punkrock, das ist ja jetzt nicht so richtig Punk, würde ich sagen. Das ist eher halt Ramones, das ist eine,
das ist halt amerikanischer
ein
Punk.
Genre für sich.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ansonsten, ja, und ansonsten Dead Kennedys als amerikanische Band.
Ja, auch geil. Ist
auch mega. Ne? Also vor allem hier California über alles und Cambodia.
Spiel das mal auf dem Schlagzeug, ey.
Ja, ja.
Stimmt.
Du, jedes Instrument, das da spielt, also Punk ist nicht so einfach. Ne? Man sagt immer, ja klar, zwei, drei Akkorde beziehungsweise ein Power-Akkord und du hast einen Punk-Song. Aber das Schwierige ist, einen einfachen Song zu machen, der sich so einprägt und so funktioniert.
Ich werde nächstes Jahr 40. So, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt auf jeden Fall das riskiere hier.
Mal wieder was hier aufgedeckt im Podcast.
Ja. Ich bin, würde alles darum geben, wenn ich nochmal 40 werden würde.
Auf jeden Fall, ich habe ja mit Schlagzeug eigentlich angefangen. Ich habe auf dem Punk-Album auch bei 6 Songs getrommelt.
Ach komm, egal.
Und ich war lange nicht so fertig. Das ist
Punk, Sport, ne?
Punk-Rock spielen, auch gerade diese ganz schnellen Geschichten,
fordert
völlig im Arsch.
Ja klar.
Also ich musste richtig üben erstmal wieder, um da überhaupt reinzukommen. Und bei Gitarre, Bass war es ähnlich auch. Also
naja, der halt durchachteln, ne?
Ja, das ist richtig
Sport. Tempo.
Das hatte ich vergessen. Das war nochmal eine Herausforderung für sich, ja.
Ich wollte mal auf dieses Genre Punk im Zusammenhang mit Sebastians Vergangenheit. Du hast mal gesagt, du hast vor Matzen auch alles Mögliche ausprobiert, von Hip-Hop, Pop, Heavy Metal, noch irgendwas, Jazz, war das auch dabei? wie zur Hölle bist du gerade drauf gekommen, dass Rap war auch dabei, ne? Oder Hip-Hop habe ich schon gesagt.
Ja,
warum ist es Matzen geworden und Deutschrock am Ende?
Das war halt wirklich viel ausprobieren. Ich glaube, der erste ausschlaggebende Impuls war so Grunge.
Klar.
Ja, also so als Nevermind rauskam, war ich irgendwie 10, 11, 12.
Da hat es natürlich.
Hat mir das auf Kassette gekauft.
Hat vielen Leuten den Kopf gewaschen, ja.
Ja, genau. Also gerade so in meinem Jahrgang und ich denke auch, weiß ich nicht, bei euch wahrscheinlich auch.
Bei uns genauso, weil ich weiß, was war das, 18 oder was, so in dem Dreh und dann, das war schon ein Meilenstein, das war schon mal was ganz.
Grunge-Alter.
Ja, absolut.
Nee, da gingen neue Türen auf, fand ich. Aber was so Härte und Melodie und alles so in einem Topf irgendwie, war vorher Metal oder Hardcore oder Punk, egal was man so hörte, aber Grunge war irgendwie, da war so vieles von allem drin.
Genau, ja. Und das war eben auch für uns ein ganz wichtiger Einfluss, dann eben auch zusammen mit all den anderen Grunge-Bands, so Soundgarden und dann kam irgendwann amerikanischer Punk dazu, so Green Day und so, fand ich halt auch super.
Klar.
Aber eben auch dieses ganze Deutsch-Punk-Zeug und dann irgendwann haben wir Rage Against the Machine eben auch entdeckt und haben versucht, das so ein bisschen ins Deutsche zu holen. Und dann hatten wir so eine Crossover-Band, die hieß Hörsturz.
Genau.
Geil.
Da hatten wir dann auch kurzzeitig einen Major-Deal, haben eine richtig aufwendige Platte aufgenommen, die heute noch das schwarze Album genannt wird, weil sie nie veröffentlicht wurde.
Ach komm,
aber
ach,
wie schade.
Ja, total. Wir waren also so 17, 18 und haben da wirklich all unsere Hoffnung reingesteckt.
Die müsst ihr mal raushauen.
Das war vor Matzen, oder?
Vor Matzen, lange vor Matzen, ja.
Ja, Hörsturz, okay.
Genau, also bei Matzen war ich dann so 23, 24, als es losging. Und davor gab es echt so eine Durststrecke auch. Also so eine Selbstfindungsphase. Irgendwie Zivildienst gemacht, angefangen zu studieren. Das war alles nichts.
Alles keinen Sinn gemacht.
Nee, genau. Und dann habe ich irgendwann nochmal gedacht, so probier das nochmal zusammenzubringen, was du alles geil findest an Sachen. Und da war eben auch viel melodiöses Zeug dabei. Und dann haben wir so dieses Rap-Ding mal weggelassen, die Gitarren aber behalten. Und ich habe angefangen, Melodien zu singen wieder. Und als Hörsturz wurde dann Matzen. Also wir sind ins Studio gegangen, haben das erste Matzen-Album aufgenommen und hießen noch Hörsturz. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, wenn du dich nach einer Krankheit benennst, dann kann das vielleicht auch nicht unbedingt geil werden. Deswegen lassen wir überlegen. Wir haben die Ramones das noch gemacht. Ramones, okay, machen wir Matzen.
Was ja geil ist, weil ihr seid drei Brüder in der Band.
Genau, drei Brüder.
Das stelle ich mir krass vor. Vor allem stelle ich es mir am krassesten vor für die, die nicht zur Familie gehören und in die Band kommen. Wie ist denn das für die anderen? Neuen. Für die, die nicht die Madsen Brothers sind quasi. Ja, also halten die es aus mit euch?
Von der U-Besetzung hat es nur einer geschafft bis jetzt.
Weil ja. Das stelle ich mir schwer vor, oder? Wenn du irgendwie, ich meine, ihr seid ja so eine eingeschworene Familie, ihr seid eine Familie halt. So richtig. Jede Band ist eine Familie, aber ihr seid doppelt Familie.
Aber er ist halt auch ein Bassist, ne?
Ah, okay.
Und der Bassist ist ja das lauwarme Wasser zwischen Feuer und Eis, wie wir bei Spinal Tap gelernt haben.
Stimmt.
Und der kann wirklich einiges ertragen und ist ein absolut
cool. Der weiß das gar nicht, dass ihr Brüder seid.
Vielleicht nicht, nee. Nee, aber wir sehen ihn eigentlich als Bruder eigentlich auch. Also ja. Ich habe den in der Musik AG in der 7. Klasse kennengelernt.
Ah ja, okay. Dann kennt ihr euch schon eine Weile.
Ja, und da haben wir dann angefangen, Musik zu machen zusammen und waren dann echt, ja, seit der Kindheit einfach Freunde. Sind viel zusammen in Urlaub gefahren, haben viel erlebt zusammen, sind auch gescheitert zusammen. Und hatten so mit 13, 14 einfach so einen riesen Traum zusammen, dass wir auf einem großen Festival spielen wollen, in den Sonnenuntergang rein.
Und geil,
das hast du geschafft.
Ja, das ist dann irgendwann passiert. Und das ist halt, sowas schweißt natürlich zusammen.
Total,
klar. Und,
der ist... Der merkt halt, wenn es bei uns Brüdern irgendwie wieder Zoff gibt, dann entweder geht der weg oder der sagt irgendwas Ausgleichendes. Also er kennt das alles.
Ja, ja, okay. Wahrscheinlich ist dann am Ende auch egal, oder? Wir sind ja jetzt auch seit 2004 oder 2003 irgendwie zusammen und zwei haben 2007 sie nochmal ausgetauscht.
Seitdem ist es
also seit 2007 sind wir in der gleichen Besetzung. Also wir sind auch irgendwie... Sowas wie Brüder oder eine Family, da kennt man sie natürlich ganz gut. Kann sie aus dem Weg gehen.
Trotzdem finde ich drei Geschwister ist schon einzigartig, ist schon selten. Ja, ne? Und das ist ja auch so ein.
Nicht nur Vetternwirtschaft, sondern Brüderwirtschaft da.
Ja,
muss und man erstmal rankommen. Ne?
Vor allem so, dass das Gute ist, ihr könnt euch, obwohl die Gallagher Brüder haben es vorgemacht, man kann sie auch trennen, wenn man
die
Brüder sind, aber die mögen sich nicht, das stimmt. Aber ja. Das ist natürlich so ein Ding, ihr könnt ja auch nicht so richtig weg voneinander. Und wer ist der Ältere?
Johannes ist der Älteste, der Gitarrist.
Und kommt ja in Versuchung manchmal zu sagen, so Jungs, ich bin hier der Ältere, ich sag, wo es lang geht.
Es gibt halt auch so gemeine Sachen, die einfach in der DNA liegen.
Ja, ne?
Zum Beispiel darf er im Auto immer vorne sitzen. Das ist halt einfach so...
Naja, das Alter, ne? Braucht er Beinfreiheit.
Das ist so das... Ja, okay, geil. So Altersrecht.
Ja, ja, genau.
Ist er denn der Größte oder der Kleinste?
Ich glaube, der ist tatsächlich auch körperlich der Größte.
Okay, Das würde er natürlich sagen, daran liegt's.
Ja, nö, der weiß schon, woran das liegt.
Okay. Also der Chef ist einfach vorne.
Sein verdammtes Recht.
Okay.
Ja. Ja, und ansonsten, klar, also für den ist das auch nicht leicht. Ich bin ja dann der Dude, der irgendwie die Sachen schreibt. Und wir haben zusammen in der Band angefangen, in der Punkband. Da habe ich Schlagzeug gespielt, er Gitarre gesungen. Da hat er noch alles geschrieben. Irgendwann war ich der Typ, der alles geschrieben hat. Und er ist dann halt so... Hat dann so mitgezogen und hat dann irgendwie gemerkt, das hat sich verlagert und das musste der auch erstmal, glaube ich, für sich irgendwie klarkriegen.
Ja, sicher.
Und genau.
Verstehe ich.
Aber das Schöne ist zum Beispiel jetzt beim Punk-Album, dass wir erstmalig wirklich auch als Kollektiv total gut funktioniert haben und zusammengeschrieben haben.
Mhm.
Also das hatten wir bisher auch noch nicht so. So morgens im Garten sitzen, ich hatte eine Idee, wir haben einen Text zusammengeschrieben, zusammen das Riff ausgearbeitet.
Cool.
Das war auch sehr erfrischend und gut auch für den Zusammenhalt in der Band.
Absolut, verbindet ja auch.
Ja, genau.
Ansonsten habe ich ein bisschen durchgelesen, was ihr gemacht habt. Also wir hatten es ja gerade schon Hörsturz und so Anfang 2000 und dann kam irgendwann Madsen. Ähnlich wie wir habe ich festgestellt, 2005 kam euer erstes Album.
Ja.
Unseres auch.
Ja, guck an.
Wir
ja.
haben auch neun Alben.
Ja. Möchtest du jetzt auf unsere erste Begegnung hinaus? Oder?
Nö.
Ja, erzähl doch mal. Du hast vorhin gesagt, du kannst dich erinnern, ich nicht.
Also das heißt, wir sind ähnlich lange unterwegs. Und dann erzähl doch mal, Sebastian, wann haben wir uns denn kennengelernt und wie?
Also das Ding ist, ich kann mich tatsächlich auch nicht erinnern. Aber ja, es gibt
hast du in der Presse gelesen?
Auch, es gibt brisante Fernsehaufnahmen auf jeden Fall von dem Abend.
Oh,
also es wurde ein Radiopreis verliehen. Den Sender nennen wir jetzt, glaube ich, nicht.
Ja, unbedeutend.
Genau. Und wir kannten das noch nicht. Also für euch war es ja auch neu dann.
Wenn das
wir,
zum ersten Mal 2005?
Ja.
Oder 6, 5? Ne?
Ja, klar.
Das man kann vielleicht sagen, Tokyo Hotel waren als Newcomer. des Jahres mit nominiert.
Das sagt einiges aus.
Also das ist lange her und?
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir auch als Newcomer nominiert waren oder so. In irgendeiner Kategorie.
Wir schon.
Ja, okay.
Wir waren Newcomer des Jahres mit Tokyo Hotel. Okay. Und vielleicht wart ihr auch dabei.
Auf jeden Fall, Veranstaltung lief, zack, alle an die Bar. Wir konnten noch nicht damit umgehen, dass das halt... dass da natürlich auch Kameras sind.
Und dass Free Drinks gab.
Free Drinks, dann gab es irgendwie ein Riesenlob von Campino an mich. Der meinte so, Mensch, das ist ja geil, was ihr da macht. Klopft sie mir auf die Schulter. Dann kam Patrick, der Manager, schickte mir eine Totenhosen-Crew-Jacke.
Geil, du hast gedacht, jetzt kann ich aufhören, ich habe alles geschafft.
So, und jetzt aber Vollgas. Und dann, mit 23 konnte ich auch noch nicht so richtig viel ab. Und bin dann irgendwann Richtung Toilette gestolpert und sah dann nur so ein Licht. Hab dann auch vergessen, dass das natürlich auch eine Live-Übertragung gibt.
Und wer stand im Licht?
The Boss Hoss. Wir haben ein Interview gegeben.
Immer dem Licht entlang.
Ja, und da bin ich dann irgendwie reingestolpert und lallte irgendwas von die Perfektion. Und irgendjemand von euch war noch so kollegial und versuchte mich zu retten und sagte, das ist hier der Sänger von Matzen, coole Band und so. Das habe ich aber auch gar nicht mehr wahrgenommen.
Wir sind nett, siehst du?
Ja, total. Da war ich euch im Nachhinein sehr dankbar. Die Moderatorin auch aus Versehen so umgerempelt und so ganz unangenehm.
Also eigentlich alles, wie es sein muss, finde ich.
Es gab von Thees Ullmann nächsten Tag gab's Props. Er sagt, mein kleiner Liam, hast du toll gemacht.
Sehr gut.
Aber, also, noch ein Ritterschlag.
Aber in der Nacht war das echt eben so. Meine Mutter hat das auch gesehen, die Übertragung zum Beispiel. Und die hat dann irgendwie erstmal versucht, mich anzurufen, dann meine Brüder. Und die haben dann gesagt, okay, wir bringen ihn ins Bett. Und das war dann auch so, der Morgen danach war dann auch so, du kommst aus dem Fahrstuhl, siehst irgendwie eine Traube von so hübschen Mädels, im Hotelflur sitzen die und sehen dich und da ist er.
Geil.
Und ich hatte einfach keine Ahnung, was die meinen. Und das ist einfach auch nicht geil. Wir hatten auch ein Konzert am nächsten Tag und so. Egal, das war unsere
Das gehört ja alles dazu, dass in die Momente, wenn man morgens in der Dusche steht und beim Duschen auf einmal so Stiche von hinten kommen und sie denkt,
und dann kommt
so Fetzen von Erinnerung kommen und denkt sich, nein, und das ist unangenehm. Aber man gewöhnt sich mit den Jahren daran.
Ja, das Fell wird dicker.
Ja, genau.
Ich dachte auf jeden Fall so im Nachhinein, klar, ein paar Bier trinken, super. Ein paar kurze vielleicht auch, aber nie rotzevoll auf einer Preisverleihung sein. Das ist nicht cool.
Wie ist denn heute so mit Rock'n'Roll? Also ist die Aftershow-Party heute noch so heftig wie am Anfang?
Naja, also wenn sie stattfindet, ja. Aber ich denke mal,
man reduziert
die jetzt
ewig ähnlich halten.
Ja, naja.
Also keine Ahnung, ich kann das halt nicht jeden Abend. Also,
nein, natürlich nicht.
Nein.
Ja, also, man spielt ja auch nicht jeden Abend, oder? Also klar, auf Tour mal. Da muss man dann halt aufs Jahr aufteilen. Wenn man 3 Wochen auf Tour ist, muss man es umrechnen auf 365 Tage und dann trinkt man auch nicht jeden Abend.
So.
Ne?
Genau.
Das ist auch vernünftig.
Nein, das wird dann einfach für besondere Momente aufgespart, wenn man mal Palladium ausverkauft oder so.
Was,
wirklich wichtige, coole Sachen für die Band passieren. Oder lass den Tourabschluss einfach sein. Dann,
na klar.
Dann darf alles passieren.
Fullstay und so weiter.
Das ist auch schlauer als der Tourauftakt.
Ja, ich bin auch einfach zu oft dann krank geworden und konnte dann gar nicht mehr spielen, weil ich unvorsichtig war in jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und da lernt man dann auch draus. Ist ja einfach cooler, die Tour zu spielen und dann irgendwie nach dem Konzert sich einfach hinzulegen. Ist dann halt irgendwie besser.
Absolut. Härtester Absturz? Ist
auf jeden Fall vernünftiger.
Härtester Absturz. Generell jetzt so mit der Band?
Ja.
Na, ich würde wirklich sagen, unsere erste Begegnung. 2005.
Da hast du dann recht früh draus
gelernt. Da haben wir einen Colt in der Kerbe. Eine Kerbe im Colt, so heißt es.
Und sonst, was ist bei euch los? Also, jetzt habt ihr ja ein Mädchen in der Band, das ist auch noch deine Freundin.
Ja.
Das zügelt natürlich viel.
Ja, das heißt auch noch, deine Freundin ist ja toll. Aber hat sich was verändert zu euren Anfängen?
Also wir waren nie so die Aufreißer-Band. Also wir haben auch
mehr
auf Tour kennengelernt und waren dann aber irgendwie immer auch schüchtern, weil wir irgendwie so eher so verklemmte Norddeutsche sind.
Na, ihr wart ja jung. Also ich meine, wir waren Anfang 30, das heißt, ihr wart Anfang 20.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Und wir waren dann auch immer sehr, klingt ein bisschen streberhaft so, aber sehr fokussiert dann doch. Also
nach der Show fokussiert auf die nächste.
Sozusagen, ja. Also ich habe ja auch schon gesagt, wir haben es auch krachen lassen und so, aber das war dann eher so unter uns, so im Tourbus sitzen und sich selber feiern.
Na gut,
so.
Ja klar, okay.
Das gehört das ja auch dazu.
Das ist ja auch, das ist ja auch krachen lassen.
Ja.
Und so irgendwie ein krasses Live-Erlebnis? irgendeine Panne oder irgendwas Schlimmes oder was ultra Geiles, was nicht jeden Tag passiert?
Also wir sind mal eingesprungen für, wie heißt der, Ron Howard, glaube ich, Singer-Songwriter-Typ.
Ja.
Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber der hat so richtig auf dem Hurricane Southside 21 Uhr gespielt oder so. Also es wäre seine Zeit gewesen und der ist dann krank geworden und wir sind dann eingesprungen. Mhm. Also Mainstage, 21 Uhr.
Geil. Sonnenuntergang.
So, und anderthalb Stunden. Und das war für uns total krass. Das kannten wir bis dahin nicht. Das war 2015, glaube ich. Und das war halt, auch die Anfrage kam, glaube ich, 2-3 Tage vor dem Festivalwochenende.
Also voller Headliner-Slot.
Wow. So, ja, 2-3 Tage, oh Gott.
Genau, und wir waren gar nicht in diesem Modus gerade drin spielen. Also wir waren eigentlich eher so auf Grillen, Bier trinken.
Ja, Wochenende.
Ja, genau. Und gar nicht so eingezockt. Also wir hatten die Wochen vorher gar nicht so viel gespielt. Haben dann aber auch gemerkt, manchmal ist genau das geil, dass du dich dann eben nicht Monate vorher schon verrückt machst.
Totprobst und alles in Detail durchgehst an Show oder was. Ja, genau.
Hatten dann irgendwie auch kein Tourbus mehr bekommen. Und dann war das so, dass wir den Bus von den Foo Fighters, die haben den abgegeben und wir haben den direkt gekriegt. Oh. Das war der letzte, der ging. Und da stand
und erstmal abgeleckt. Den
so
der Bus.
Art, genau. Und da stand auch so das bandeigene Foo Fighters Bier drin. Und so.
Geil.
Das war so ein bisschen luxuriöser als das,
und
was wir eigentlich kennen.
Hast du das von Dave Grohl gepennt?
Ich hoffe.
Ja, gehen wir mal davon aus.
Das war tatsächlich was, was wir erfragt haben beim Busfahrer. Der meinte, nee, ich habe den auch nur übernommen. Ich weiß es leider nicht.
Schau, einfach in jedes Bett legen. In irgendeinem wird er gewesen sein.
Ja, genau. Alles einmal ablecken, ja. Nee, das war total geil. Also da haben wir irgendwie gemerkt, okay, wir können das auch. Wir können zu der Zeit auch rausgehen, auch ungeprobt tatsächlich. Also da ist dann doch genug DNA am Start. Das war so auf jeden Fall so ein Riesenhighlight für uns. Was total merkwürdig war, als wir von der Bühne kamen, ist ja eigentlich so, dass dann immer noch viele Bands da sind und Halligalli machen und so. Das war aber dann auf dem Hurricane Festival Wochenende war das irgendwie der Sonntag und da war keiner mehr. Dann
die hatten Angst, ihr habt komplett die Show gestohlen, ne? Da sind sie alle abgehauen.
Ja, aber doch, es gibt diese Stimmung, ich weiß, was du meinst, das Festivalende.
Genau.
Dann so ist so die ersten Leute, der Campingplatz wird schon ein bisschen dünner so besiedelt, die Leute machen sich langsam auf dem Heimweg und klar. Ja,
die Zeichen stehen auf Abbau und die Bands sind auch schon wieder, die müssen wieder nach Amerika
oder England. Also konntet ihr niemanden finden, mit dem ihr die Euphorie teilt?
Nee, nicht so richtig. Das war so ein bisschen trist eigentlich dann. Aber dann haben wir uns im Bus gesetzt und sind dann auch noch ins Wendland gefahren und haben da durchgemacht und haben uns noch zu Hause dann den Auftritt angeguckt.
Also, oh, ja, geil. Das kenne ich.
Das ist immer geil, wenn man auf dem USB-Stick die Show mitkriegt und dann ab in Tourbus.
Ich hasse das ja, ne?
nach ein paar Bier ist auch alles geil.
Ja, klar, wenn man dann so nachts denselben Gig, den man eben gespielt hat, nochmal anguckt und alle immer so, und immer wenn Solo kommt, geil, Alter, dein Solo.
Haus, an den der gerade dran ist.
Ja, das ist echt lustig.
Die Show, war das die Story mit dem Riss in deiner Hose oder was?
Moment, der Singer-Songwriter hieß Ben Howard, nicht
Ben
Ron Howard. Ron Howard ist der Regisseur.
Ben Howard.
Ja, muss ich nochmal klarstellen.
Okay.
Ja, es war auf Nova Rock irgendwann 2007 oder so, glaube ich. Da wollte ich einen mega coolen Hechtsprung machen und merkte nur, hoppla, was ist denn da passiert?
So ein Scissor Kick. Oder so ein
Ja, genau. Und dann spürte ich hinten an der Hose, oh, da ist ein Riesenloch drin. Und das war tatsächlich peinlich.
Ja, das bringt dann raus, ne?
Das war richtig peinlich, ja. Ich habe dann nicht die Hose wechseln können oder so. Wir hatten auch nur 3-4 Stunden Zeit. Ich habe dann einfach zugesehen, dass ich mich nicht umdrehe während des Auftritts.
Ja.
Zumal ich auch irgendwie so eine komische Unterhose mit so Papageien drauf anhatte.
Nein!
Besser als Herzen.
Also,
obwohl, das wäre schon wieder cool gewesen.
Merke vor jedem Auftritt durchaus auf die Unterhose achten.
Aber so habe ich neulich gelesen, vor ein paar Wochen hat sich der Duckwalk von Chuck Berry gejährt, also Jubiläum oder so. Er hat den irgendwann 58 oder wann erfunden. Den hat er dann Angus Young von AC/DC übernommen, also auf einem Bein so nach vorne hobbeln, Gitarre spielend in den Knien. Und das hat er sich gar nicht so vorgenommen, nämlich er hatte Probleme mit seinem Anzug. an diesem Abend auf der Bühne, der hat irgendwie nicht richtig gesessen oder ist ihm runtergerutscht oder auch irgendwas gerissen oder so. Und dann ist er runter, um dass es nicht schlimmer wird, quasi Schadensbegrenzung, und hat dann auf diesem Wege diesen Duckwalk erfunden, der ihn bis heute und noch Nachahmer wie Angus Young zum absoluten Höhepunkt gebracht hat. Ne?
Schöne Geschichte.
Mit einem coolen Move die Hose retten quasi.
Ja, und dann auch noch so ein Riesending erfinden, was um die Welt geht über Jahrhunderte.
Ja, ist geil.
Hm? Ja, Mensch, also ich meine, dann habt ihr jetzt ordentlich vorgelegt, ihr habt ein paar Alben auf Halde im Schublad, beziehungsweise gerade eins rausgebracht, das nächste wartet, sitzt schon in den Startlöchern. Ihr habt ein eigenes Studio auch in eurer Heimatstadt, ne?
Ja.
Da nehmt ihr alles auf, produziert alles dort selber und macht alles da?
Ja, also bei diesem Album auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ja so ähnlich wie bei euch hier eigentlich. Ihr habt ja auch über die Jahre dann euch einfach immer mal ein paar Geräte geholt.
Na klar.
Und wahrscheinlich habt ihr euch auch wie wir einfach in dieses Sound-Ding so ein bisschen reingefuchst. Das macht mir total Spaß. Also ich sitze auch gerne stundenlang da und mische irgendwie was und so. Und gucke, welche Mikrofone was machen und so. Und wir sind dann vor diesem Punk-Album immer noch in andere Studios gefahren, um Schlagzeug aufzunehmen. Das ist immer das Aufwendigste. Ja, eine Gitarre, Gesang kriegt man ja gut hin, so in so einem Heimstudio. Aber jetzt haben wir erstmalig auch irgendwie da ein paar Mikros ans Schlagzeug gestellt und haben gemerkt, okay, das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt und für Punk reicht's eh. Aber dann auch in dem Zuge festgestellt, so, das kann man echt schon machen. Also, wenn man nicht den fetten Arena-Hall gerade braucht, dann und es schön trocken auch funktioniert, dann
ist super. Ja, klar.
Ja, und für uns ist es eben auch so als kreativer Ort total gut, um Demos aufzunehmen, Sachen auszuprobieren, rumzuspielen, auch um laut zu sein und so.
Schreiben da und weg vom Alltag. Genau. Wohnt alle in Berlin aber?
Nee. Also ich bin der Einzige, der in Berlin wohnt, mit Lisa zusammen.
Ah, okay.
Und Sascha, der kleinste Bruder, ist in Wien mittlerweile. Ist der Einzige von uns Brüdern, der Kinder hat. Er hat drei Mädels. Mhm. Und lebt ja mit Family da in Wien halt irgendwie. Und kommt dann ab und zu mal rüber. Und Nico und Johannes sind noch im Wendland.
Das heißt, ihr müsst
die
euch
sind dann zu Hause.
Ja, genau. Die beiden sind da auf dem Dorf.
Ihr müsst euch langfristig organisieren immer, um zu proben, um zu schreiben, aufzunehmen und so weiter. Also nichts spontan.
Genau. Oder also wenig. Eigentlich schon, wobei das bei dem Punk-Ding zum Beispiel dann doch sehr spontan war, weil es war so, dass Johannes, Lisa und ich anfingen zu Texten aufzunehmen. Dann habe ich die Stücke irgendwie auch Sascha und Nico geschickt. Und wir hatten Sascha ja auch ewig nicht gesehen. In Wien war das ja auch ein bisschen kompliziert. Also irgendwann ab Mitte Juni konntest du da weg.
Ja, stimmt.
Ohne dass du danach in Quarantäne musstest. Ja. Und am 15. Juni, genau da, wo das in Kraft gesetzt wurde, kam er dann auch. Und weil er aber auch die vier fertigen Punkstücke schon hörte und meinte, ey, da muss ich dabei sein.
Ja.
Da komme ich jetzt sofort rüber und hat sich dann spontan einen Flug gebucht auch.
Geil.
Ja, aber sonst, klar, wenn wir normal irgendwie Promophase haben oder für eine Tour proben oder so, dann besprechen wir uns sehr, sehr langfristig.
Ja.
Damit die Flüge auch nicht so teuer sind für
jeden und
so. So, sag mal, deine Mutter, wa? Die ist ein großer Matzen-Fan und die hört immer die Demo-Aufnahmen, bevor sie sie freigibt, oder was?
Ja, es ist ein bisschen seltener geworden.
Ja.
Wir haben das irgendwo gelesen,
dass
Muttis
war schon
Kritik wichtig ist.
Also die
das ist bei uns übrigens auch so, ne?
Ja,
also bei mir schon, meine Mutter... Die weiß mehr über Bosshaus als ich selbst. Ne? Die ist voll unterwegs und hört immer alles an, guckt alles auf Social Media. Und
das stimmt.
Ist natürlich, fragt jetzt schon, sag mal, gibt es nicht schon was Neues zu hören?
Was hört denn deine Mutter sonst so für Musik? Nur mal so aus Interesse.
Auch das ist wirklich ganz, ganz vielschichtig und unterschiedlich. Also ich denke, man kann es grob zusammenfassen, handgemachte Musik.
Also organische UK-Punk.
In erster Linie, also Ramones.
Ja.
Und Elvis Presley.
Nein, ist das auch so ein bisschen, so ein Hippie-Ding bei ihr so? Oder,
bei meiner Mutter oder wir? Ach, was sie hört?
Ja,
ach
genau.
So. Also sie mag auf jeden Fall schöne, eingängige Sachen, aggressionslos und hookig.
Okay, dann ist das das Gegenteil von meiner Mutter.
Ja,
weil die wird immer sauer, wenn es zu poppig wird.
Tatsächlich?
Ja. Und die feiert auch das Punk-Album richtig ab, von vorne bis hinten.
Echt? Okay.
Ja. Cool.
Ja gut, also ich will nicht sagen, dass meine Mutter das gleich mit Pop setzt, dass sie sagt, also Hauptsache glatt und dann ist gut, sondern halt irgendwie positiv muss es sein. Das kann ja Punkmusik durchaus auch sein. Ne?
Das stimmt, ja.
Und es muss halt irgendwie für sie... Gott, jetzt rede ich über den Musikgeschmack meiner Mutter. Mama, verzeih mir, wenn ich das hier zu viel auspacke. Es muss halt... Also sie mag auch von James Last bis Michael Patrick Kelly, feiert sie auch. Aber natürlich auch die ganzen Sachen aus ihrer Jugend, ne, finden sie toll, Elvis und Ted Herold.
Mensch.
Okay. Ja, meine Mutter war auch von Roy Black nicht abgeneigt. Ah, okay, auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwann... die hat so ein Revoluzzer-Ding in sich irgendwie.
Ja, da kommt das her.
Kann sein, ja. Und das war bestimmt. Auf jeden Fall so, dass ich ihr unsere erste Single, die erste Matze-Single, die Perfektion, vorgespielt habe. Und der Refrain ging eigentlich ursprünglich so, du bist perfekt, perfekt. Und ich habe ihr das so gezeigt, ja, ist ganz gut. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen aufgenommen, weiter eine Doppelung oder irgendwas. Und dann klopfte sie und sagte, Sebastian, das ist nicht so cool mit perfekt, perfekt. Das muss die Perfektion heißen.
Ach,
und,
komm.
Ja, und seitdem dachte ich, also spätestens ab dem Moment dachte ich, okay, die ist im Team.
Deine Mutter ist
A&R.
Ist A&R, würde ich gerade sagen. Ja. Nicht schlecht, aber das ist eine gute Geschichte, finde ich.
Ja. Ja, top.
Also manchmal haben Mütter doch noch was sie einem mitgeben können, weißt du?
Ja, ja, schon. Ja, ja.
Und auf jetzt, jeden Fall, ey, das hört auch nicht auf, oder?
Ja, ich will das jetzt auch bei ihr so nicht überstrapazieren und renne nicht mit jedem Song zu ihr und so. Aber wenn ich merke, dass ihre Antennen offen sind, dann spiele ich ihr total gerne Sachen vor. Und dann ist mir ihre Meinung auch wirklich sehr wichtig.
Finde ich gut.
Ja. Sehr gut.
Wir machen eine Rubrik, Quick and Dirty.
Oha.
Schnell, schnell, einfach. Du kannst ausführen, aber du kannst auch einfach kurz und knapp, ne? Sex Pistols oder Dead Kennedys?
Dead Kennedys.
Aha, okay. Hosen oder Ärzte?
Boah, gemein. Ja, Hosen.
Okay.
Ja. Ja. Nee, das ist eine absolute Kindheitsliebe. Aber Ärzte auch toll.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wow. Vinyl oder Streaming?
Ja, Vinyl.
Eindeutig, oder?
Ganz eindeutig, ja.
Also von deiner Hörgewohnheit oder von dem, was du eigentlich geiler findest?
Ich streame ultra viel auch,
ja,
aber also ich streame auch, um Sachen zu entdecken und mir die dann auf Vinyl zu kaufen.
Ja.
Das ist dann mein Ansatz und auch mein Anspruch, um irgendwie den Musikern, Musikerinnen gerecht zu werden, weil es immer härter wird.
Ja,
und,
da hast du wohl recht.
Ja.
Das ist auch so. Das ist aber auch schwieriger geworden, finde ich. Ich nutze Streaming auch. Also CD das letzte Mal gekauft, kann ich mir das auch nicht mehr richtig erinnern. Nee. Bestellt man nur die eigene wegen dem Karma und so.
Mhm. Das mache ich auch.
Ja, das machst du auch?
Ja,
ne? Weil immer schon die eigene CD bestellen bei Amazon und nochmal irgendwo anders.
Damit also Fanpackage, Standard und Vinyl.
Und noch T-Shirt aus dem Merch oder so. Damit man immer denkt, wenn ich das nicht kaufe, wie kann ich dann erwarten, dass andere das kaufen?
Das ist komisch, ne? Das geht mir wirklich genauso.
Ja, ja, ich mache das auch. Also irgendwie.
Für die guten Geister oder so, keine Ahnung. Aber sonst im Alltag natürlich extrem viel Streaming, aber ich finde auch, dass das schwieriger geworden ist, was zu entdecken. Weil früher hattest du halt einen Plattendealer, der kannte einen, da bist du rein, hast gesagt, hier, hör mal zu, ne? Was empfiehlst du? Und das war irgendwie ausgewählter. Jetzt muss man sich da selber durchwühlen und das ist immer nicht so einfach, finde ich.
Ja, weiß, was du meinst auf jeden Fall. Also dieses persönliche Gespräch und Empfehlung bekommen ist immer cooler. Aber es gibt ja auch diese komischen Algorithmen bei Streaming-Diensten. Und die haben mir schon gute Sachen empfohlen, muss ich sagen. Also da bin ich schon auf sehr gute Sachen gekommen.
Wenn das der Plattenhändler von früher hört.
Ja.
Naja, ist ja schon so. Also da man kann schon Musik entdecken, ne? Das ist ganz klar. Wenn auch der Künstler, wenn er nicht gerade irgendwie Weltkarriere oder Hip-Hop-Status hat, nicht viel davon hat, letztendlich. Also ich habe mir auch eine Zeit lang vorgenommen, zu Hause höre ich nur noch Vinyl. Wenn ich dann bewusster höre, ich weiß, ich lege die Nadel rauf, dann habe ich 5, 6 Songs und dann ist die Musik aus. Dann weiß ich auch, welcher Künstler es ist und bin ich in irgendeiner Playlist. Dann gehe ich hin, drehe die Platte um und bin viel fokussierter auf die Musik, die da läuft.
Absolut. Cover angucken, Texte lesen.
Ja, Logo,
genau. Guck, wer hat es produziert, wer spielt was.
Wo waren die im Studio und so. Ne? Ja. Absolut geil. Also es darf auch nicht weg, aber Streaming ist natürlich schon... Fluch und Segen, man kann auch Musik entdecken, was natürlich wieder ein Segen ist.
Mhm. Absolut.
Club, Show oder Festival?
Ich kann echt nur beides sagen. Es geht nicht anders. Ja. Also beides ist geil.
Würde ich auch sagen.
Ja. Geht ja vielen so.
Ja.
Beides grandios.
Ja.
Und beides also, kann man nicht lassen.
Nee.
Oder will man nicht.
Nee, genau. Also auch in einem kleinen Club spielen, unfassbar geil manchmal. Siehst alle Leute.
Schweißtropfen von der Decke.
Genau.
Kannst jedem in die Augen gucken.
Ja, die Reaktion kriegst du nie so krass vermittelt wie da. Und Festival natürlich unschlagbar, wenn du einen guten Slot hast und bis zum Horizont Menschen siehst, die
Sonnenuntergang, springen. Sonnenuntergang spielen. Ja,
da kommen wir erstmal mit klar. So. Also da brauchst du mal ein paar Tage, um das
zu vor allem erreichst du auch Menschen, die nicht nur wegen dir da sind auf dem
Festival. So Laufpublikum, ne? Ja, mal gucken, was sind das für Vereinis.
Ja, das finde ich aber auch gut. Da muss man sich auch nochmal beweisen anders, ne? Mhm. Bei einer Clubshow hast du deine eigenen Fans so da und bei einem Festival ist das Muffensausen auch ein anderes.
Total. Du weißt ja auch, die Kollegen stehen da am Rand.
Ja, außerdem.
Ja.
Und die gucken genau, ob es jetzt vorne abgeht oder nicht. Und
genau.
So, ne?
Ja. Und wenn die nervös werden, dann hast du alles richtig gemacht.
Ja, dann ist gut. Cool. Finde ich super. Idylle oder Großstadt?
Idylle.
Ja?
Ja.
Also einmal auf dem Land groß geworden, dann... Ist das der Rückzugsort, ne?
Ja, wobei ich auch irgendwie, ich glaube 2006 nach Berlin bin. Also auch schon echt ganz schön lange. Und ist mir auch viel wert. Ich mag das hier sehr. Meine Bandkollegen, die verfluchen die Stadt doch des Öfteren und sagen, es riecht überall nach Hundescheiße. So die ganzen Klischees.
Ja.
Aber ja, letzten Endes pendel ich einfach auch wahnsinnig gerne. Also ich fände es aber nur im Wendland halt eben auch irgendwann stinklangweilig, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich dann nicht gerade eine Punkplatte aufnehme, fällt mir dann schon schnell die Decke auf den Kopf. Dann habe ich immer die gleichen Feldwege und denke irgendwie, muss weg.
Ja, ein bisschen Input braucht man ja auch.
Ja, genau.
Dafür ist Stadt schon gut, finde ich. Da sieht man mehr von den Facetten.
Ja.
Eins noch interessiert mich hier, also gibt es wahrscheinlich auch zwei Antworten. Text direkt aus dem Bauch oder bis ins Detail überlegt?
Oh, also lieber aus dem Bauch.
So Punkplatte mäßig.
Ja.
Da wahrscheinlich nicht lang überlegen, machen.
Also beides natürlich schon erlebt und gemacht.
Ja,
und angenehmer ist immer aus dem Bauch.
Im besten Fall ist es so, ne?
Ja. Und das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber die Hits. Also bei uns jetzt so, das sind die schnell passieren.
Also manchmal ist beides. Geil, finde ich, so eine Intuition und so ein Bauchgefühl, das da rauskommt, ganz klar. Aber es ist auch geil, an was richtig zu fummeln, ne? Und nochmal rannehmen und nochmal checken, ist es geil.
Also Feinschliff.
Oder kann es noch besser? Und ja, ich lasse mal liegen zwei Tage und dann zack, hat man noch eine Idee, die es vielleicht noch runder macht oder so. Aber man muss natürlich auch irgendwann weglegen und sagen, that's it now.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das kann auch total Spaß machen. Auch Sound frickeln, rumprobieren.
Ja, ähnlich,
Das sind schon Prozesse, die ich auch sehr mag. Aber wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, würde ich sagen...
Ja, das war ja auch die Rubrik. Ja.
Das stimmt. Sag mal, dir ist, du hattest ja mal ein einschneidendes Erlebnis. Hast wahrscheinlich schon öfter darüber gesprochen. Aber dein Sturz bei einem Videodreh. Mhm. Da hast du dir die Hand so nachhaltig... zertrümmert, dass du die Gitarre erstmal an den Nagel hängen musstest.
Ja, ein Jahr lang tatsächlich. Also
mit schlechter Aussicht.
Ja, es war der krasseste Einschnitt in der Bandgeschichte, würde ich sagen.
Also, das glaube ich.
Es war sowieso auch irgendwie ein kompliziertes Album. Also da haben wir genau das gemacht, worüber wir gerade gesprochen haben. Also sehr lange rumgefriemelt, waren irgendwie sehr unsicher, komischerweise. Es war vor 10 Jahren war das genau. Und dann hatten wir den Videodreh zur ersten Single und da wurde ich an so ein Stahlseil gehängt und sollte so ein Schwebeeffekt erzielt werden. Bin dann hochgezogen worden und in 5-6 Meter Höhe ist halt dieses Seil einfach gerissen. Ich bin gerade auf den Betonboden runtergeknallt und habe das irgendwie mit der linken Hand, mit der Greifhand dann abgefedert.
Du Scheiße.
Überwiegend.
Und zum Glück ist nur die Hand.
Ja.
So richtig.
Das war schon krass. Also meine Oberlippe wurde genäht, das 19 Stiche.
Aha.
Die war so komplett durch. Zähne haben sich da so durchgebohrt.
Ach du Scheiße.
Und ja, ich sah so aus wie Rocky Teil 1, letzter Kampf.
Frontal gegen Bus, quasi so.
Ja, ja. Oh, und im Krankenhaus, dann wurde ich dann irgendwie durchgecheckt und geröntgt und so. Und dann hieß es erstmal so, ey, ihrer Wirbelsäule geht's gut. Sie so, yes.
Check.
Aber ihre Hand, oh, die ist gebrochen. Oh, die ist aber sehr gebrochen. Und das war so ein richtiger Trümmerbruch dann auch. Mhm. Einen sehr guten Chirurgen gehabt, 3 OPs. Eine sehr interessante Morphium-Erfahrung, muss man auch sagen. Ja. Und eben aber auch eine ganz doofe Ungewissheit.
Also, ja.
Was passiert mit der Band? Weil ich schreibe auch die Lieder überwiegend auf Gitarre. Mhm. Hing dann wirklich einfach rum, viel rumgelegen einfach auch und mir die Gitarre einfach nur angeguckt, die in der Ecke stand. Und irgendwann konnte ich so machen, also die Finger leicht bewegen. Dann konnte ich irgendwann mein Handgelenk ganz bisschen bewegen. Und die Ärzte im Krankenhaus sagten auch, es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass das auch wieder was wird mit Gitarre spielen. Und dann hatte ich zum Glück einen sehr pfiffigen Physiotherapeuten, mit dem ich mich total angefreundet habe, auch der dann immer mit auf Tour gekommen ist. Und vor und nach jedem Konzert stundenlang mein Handgelenk bearbeitet hat. Und irgendwann konnte ich wieder G-Dur greifen und habe geübt wie ein Wahnsinniger.
Hast quasi neu angefangen zu lernen, ne?
Ja. Und bin schon auch der Meinung, dass ich jetzt besser spiele als vor dem Unfall. Also ich spiele viel mit dem Daumen auch
mittlerweile. Auf der E-Seite den Daumen rüber.
Genau, ja. Kann im Sitzen nicht so gut spielen, weil ich dann ganz viel ausgleichen muss mit der Schulter. Dann wird es irgendwann so krampfig. Aber ich habe es halt gepackt irgendwann wieder. Und
was großartig ist, weil das muss ein schlimmer Frust sein, oder? Wenn du siehst ja dann irgendwie deine Karriere da hängen an der Wand.
Ja, muss ich schon sagen. Also es ist schlimmer als Corona, glaube ich.
Das glaube ich wohl.
Weil du einfach bei Corona denkt man ja schon, ich bin so optimistisch, dass ich denke, okay, das geht irgendwann auch wieder los. Es gibt irgendwann einen Impfstoff, läuft das wieder.
Wird schon wieder kommen. Ja, eine Hand kann für immer kaputt sein. Ne?
Genau, ja.
Also klar, schlimmer, Logo.
Ich kann auch nur allen da draußen sagen, die irgendwie einen komplizierten Bruch haben und irgendwas nicht machen können, was sie gerne machen wollen, haltet durch. So. Also, weil ich habe dann auch irgendwann die Physio selber bezahlt, weil die wurde, glaube ich, nur ein halbes Jahr oder so mir gestellt. Und es wurde dann gesagt, naja, was in einem halben Jahr nicht passiert, das passiert auch nicht mehr. Aber ich habe über 3-4 Jahre massive Fortschritte noch erlebt. Mhm. Also, weil ich einfach den Ehrgeiz hatte, das wieder hinzukriegen.
Krass.
Geil. Wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Ja. Und Music is a healer.
Sebastian beweist es wieder mal.
Geil.
So, ey, also neues Album ist raus. Na gut, dann nicht, heißt es. Punk-Album.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das ist geil.
Das ist mega. Also Leute da draußen, holt euch dieses Album, zieht euch das Album rein. So, ey, wir haben noch eine Rubrik, die heißt Musiktipps. Bosshaus gibt es euch auf die Ohren. So ein bisschen passend zu dir und zu dem, was dich so bewegt und Matzen auch beeinflusst hat, Punk. Ich habe mal so eine Ur-Punk-Band oder eine Gründer-Vorläufer-Band des Punks, MC5, aus Detroit, Michigan, USA ausgewählt. 1964 haben sich die gegründet und das war, wie gesagt, ein wichtiger Vorläufer, ähnlich wie die Sonics, wie ich auch finde. Die waren auch Punk. Die waren ihrer Zeit voraus, wie ich
finde. Absolut, ja.
Haben wir vorher kurz drüber gesprochen, weil Bastian ist auch Sonics-Fan, wo wir unseren Bandnamen her haben von It's a Real Boss House. Wir sind aber beim Tipp und jetzt Sonics hatten wir schon im Tipp, deswegen kommt jetzt MC5. Die standen damals auch ähnlich wie ihr jetzt mit eurem Punk-Album im krassen Gegensatz zu dem, was gerade so hip und gerade irgendwie State of the Art war, nämlich Art Rock oder Disco. Und die haben einfach Kick Out Jams gemacht und halt auf die 12 Rock'n'Roll gespielt. Und haben leider nur 3 Alben rausgebracht, offizielle Alben. Es gibt natürlich viele, viele, viele Live-Alben. Die hatten auch ein bisschen Probleme mit ihrem Lebenswandel und haben das eine oder andere übertrieben. Deswegen konnten die nicht bis heute zum Beispiel durchstarten in der Form, wie sie sich das vielleicht mal gedacht haben. Deswegen sind die 3 Alben, die es zu erwähnen gibt, von 1969 Kick Out the Jams, von 1970 Back in the USA und 71 High Time. Und wir wollen als Songtipp Kick Out the Jams empfehlen.
Das ist ein Spitzentipp.
Ja. Oh, ganz, ganz fantastisch.
Übrigens auch gecovert von UK Subs und Rage Against the Machine.
Ja, die UK Subs-Version kenne ich nicht, aber die von Rage Against the Machine ist bombastisch,
ja.
die Version.
Die ist ein bisschen langsamer und ein bisschen schwerer, aber grandios. Also MC5, Ladies and Gentlemen, Tipp Nummer 1.
Tipp Nummer 2, Violent Femmes.
Ja, also ist eine Band Anfang der 80er mit so, sind auch US-amerikanische, eine Folk-Punk-Band aus Milwaukee. Die sind auch sehr organisch unterwegs, die haben viel akustische Instrumente verarbeitet, zum Beispiel einen Akustik-Bass, der sehr prägend ist für diese Band. Und jeder kennt den Song Blister in the Sun.
Auf jeden Fall.
Aber die Band ist bis heute unterwegs und die haben gerade auch ein neues Album raus. Hotel Last Resort heißt es. Und die mixen ganz viel Roots-Musik, also Blues, Jazz, Rock durcheinander und haben großen Sarkasmus auch teilweise in ihren Texten, sind auch ein bisschen kritisch, US-gesellschaftskritisch und sogar spirituell. Also ich war großer...
Was eine Mischung.
Ja, ich war großer Fan damals von ihrem ersten Album bis heute und ich glaube einfach, dass viele Leute diese Band kennen, aber viele nun nicht, deswegen fällt sie unter unsere Musiktipps. Und als Song würde ich einfach den Klassiker empfehlen, Gone Daddy Gone.
Es gibt dieses Blister in the Sun Phänomen, wenn man im Tubus sitzt zum Beispiel oder im Backstage irgendwo. Wenn einer anfängt, auf euch ist verlassen.
Ja, damit ist alles gewonnen auch. Ne? Wenn man so eine Nummer schreibt, das ist so ein bisschen wie, finde ich, Seven Nation Army. Also jetzt nicht in derselben Größenordnung gelandet. Aber auch so ein Ding, irgendwas, was sich einbrennt, was jeder sein Leben lang immer im Schlaf abrufen kann.
Ja.
Sowas muss man erstmal hinkriegen. Was mich nochmal interessiert hat, deutsche Texte. War das von Anfang an klar, dass du in Deutsch singst, schreiben willst? Weil das, ihr habt ja, als ihr angefangen habt, war das ja jetzt auch nicht unbedingt gerade so angesagt, so wie es jetzt ist. Inzwischen ist das, also seit 10 Jahren oder so, gibt es hunderte Bands, die deutsch singen. Das ist populär, das ist im Pop, vor allem im Mainstream, längst Standard, fast ein Vorteil. Also Englisch singen ist heute eher ein Nachteil. Finde ich, habe ich manchmal das Gefühl, oder Plattenfirmen sagen manchmal so, ah, Englisch jetzt, Deutsch wäre einfacher, so eingängiger und so. Aber zu eurer Zeit war das ja jetzt irgendwie nicht so... Klar.
Also wenn ihr jetzt Deutsch anfangen würdet, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen.
Ja, das wäre komisch, ne?
Ich habe auch Englisch angefangen. Also die erste Punkband war ja so, dass da mein Bruder gesungen hat, Johannes. Ich habe nur Schlagzeug gespielt und dann so mit 14 oder so, als wir dieses Grunge-Ding angefangen haben und so Nirvana geil fanden, da dachte ich auch so, singst du mal irgendwas sad.
Klar. I'm so sad.
Ja, brüllst rum und alles scheiße.
Ja.
Und grammatikalisch völlig für den Arsch, aber egal. Also ist ein bisschen unangenehm, wenn man sich's jetzt anhört. So, also,
das gehört dazu.
Alles zu seiner Zeit. Ja.
Das ist die Freiheit der Sprache, vielleicht der Kunst.
No regrets.
Ja, absichtlich freigehalten von Grammatik.
Ja, aber dann war eigentlich, also bevor diese, man spricht ja so von dieser neuen deutschen Welle. Also das, was so, wir sind Helden, Juli, Silbermond und so, ne? Das, was da so nochmal im großen Stil so dann auf einmal da war. Davor fand ich eigentlich gerade diese Hamburger Schule sehr interessant.
Ja, Sterne und so. Ne?
Tokotronic. Also, das waren so Texte, die...
Parallelen zu Tokotronic, finde ich, kann man auch hören. Durchaus.
Ja, also sehr gerne.
Das ist deutsch halt auch,
ja. Ja, nee, aber auch die Art, wie du das so inszenierst, die deutsche Sprache.
Ja, das wird auch so ein bisschen so die Sachen von Tees auch, so Tomte und so, das habe ich auch sehr, sehr gut gefunden immer. Irgendwann wurde mir das Ganze so ein bisschen zu verkopft. Mhm. Also so diese direkten Sachen, die mochte ich eigentlich sehr. Also ich fand das geil, dass so drei Typen aus Hamburg irgendwie sehen, Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. So, das war ja auch so, das habe ich verstanden. Ach, das geht auch, okay. Also dieses gerade raus, was ja eigentlich auch wieder ein bisschen Punk ist.
Ja, absolut.
Das fand ich gut. Also das auch in so einem, ja, das hatte ja musikalisch auch so Indie-Grunge-Elemente, die mich auch so angesprochen haben. Das war, also Tokotronic auf jeden Fall ein großer Türöffner für mich gewesen, was so Texte angeht. Blumenfeld vielleicht auch ein bisschen oder so. Es war auch schon ja, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu verkopft oder so. Da war die Hemmschwelle auch, gab es schon auch dann.
Ja, wenn man Deutsch singt, ne, dann ist der Anspruch oft so hoch, dass man halt dieses Kopflastige, was man erst beim zweiten Mal zuhören, erst so richtig versteht oder am besten vielleicht erst nach dem 10. Mal oder so, haben viele Bands den Anspruch gehabt, glaube ich, dass man da zu sehr ins Detail ging, weil es halt jeder versteht, erstmal, also sprachlich.
Ist auch Fluch und Segen, finde ich. Auf der einen Seite ist es natürlich die Sprache, in der du denkst und die aus dem Bauch so von der Hand geht. Also man kann sich besser ausdrücken als Muttersprachler. Ne, ja, irgendwie.
Muss nicht immer denken, wenn wir einen Text schreiben, versteht man das oder so. Aber ist ja auch eigentlich egal irgendwie. Aber man macht sich Gedanken.
Jedes Wort kommt aber auch direkt bei einem an. Das heißt, das muss auch Sinn und Verstand haben. Im Englischen kannst du ja auch mal irgendwie einfach ein paar Zeilen so runter singen, die können einfach nur geradeaus sein. Dann kommt jetzt keiner an und sagt, ist jetzt aber nicht so philosophisch von dir.
Ja. Weißt du? Wobei ich auch eben bei die Perfektion, glaube ich, schon so für mich gecheckt habe, das ist schon cool, wenn man es nicht 1:1 beschreibt, was man auch immer sagen will. Ich weiß es nämlich bis jetzt eigentlich nicht so genau, was ich da sagen will.
Da ist halt Interpretationsfreiraum drin.
Ja, da ist auch Wut drin und auch ein Spiel mit Worten. Also die Perfektion ist eigentlich was total Negatives. So, also das ist eigentlich, das kann nicht gut sein, wenn es perfekt ist. So ein Spiel damit irgendwie. Und ich werde auch oft gefragt noch, was ich da damit eigentlich sagen wollte. Und das war eigentlich, ich glaube, ich habe Germany's Next Topmodel oder so geguckt und dachte irgendwie, das ist, ich gehe kaputt vor dieser grenzenlosen Schönheit und aber auch dieser Hohlheit dahinter.
Und diese Superlativen, immer noch schöner, noch besser, genau, der Walk, also das Bild
das,
und
das, was eigentlich auch Fake. Jetzt, wir haben vorhin drüber gesprochen, in so gewisse Reality-Formate auch weitergetragen wird, diese Oberflächlichkeit einfach.
Ja. Ja.
Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, man kann solche Themen besingen, ohne dass man irgendwie sagt, ich finde Reality-Formate scheiße.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, dann das so ein bisschen lyrischer verpacken und so, das ist dann auch eine Herausforderung und interessant. Also das ist für mich auch immer noch ein guter Anstoß, um Texte zu schreiben. Also ein Thema suchen irgendwie und dann da aber Worte drumherum bauen, die das nicht gleich erklären komplett.
Ja, oder man kann ja auch irgendwie was kritisieren, aber im Text auch loben oder so, ne? Also ins Gegenteil ziehen. Ne?
Die ambivalenz der Dinge.
Dass man irgendwann denkt, warte mal, da ist doch was nicht so ganz, da ist doch was faul dran. Ja. Ne?
Ich finde sowieso Abkotzen viel zu langweilig.
Also ja, lieber, es ist zu simpel, das stimmt.
Ja. Lieber eine Ecke reinbringen, einen Kniff, auch Humor.
Ja, genau. Das ist ein Sarkasmus, aber nicht so offensichtlich.
Ja. So auch, und das eine oder andere Fragezeichen.
Matzen sagen es gerne durch die Blume sozusagen.
Ja, genau. Ja. Na gut, dann nicht. Also nochmal, euer Release Day. Wir hatten noch nie jemanden zu Gast, der an diesem Tag auch Zeit gefunden hat, erstens zu uns zu kommen, obwohl ein Geburtstag, ein großartiger, stattfindet, nämlich euer neues Album. Das hat uns natürlich sehr geehrt.
Ja, das macht uns sehr stolz und sehr schön, dass du bei uns warst. Ja. Matzen, Sebastian Matzen und neues Album. Na gut, dann nicht. Wir sagen doch auf jeden Fall.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ich feiere gerne mit euch Release. Ich finde das perfekt.
Das freut uns. Ja. Also cheers auf euer Album.
Also kommt gerne wieder jederzeit. Wenn ihr mal ein Studio braucht hier in Berlin, dann seid ihr herzlich eingeladen.
Ist ja alles da. Wir kommen gerne.
Da,
ihr auch zu uns gerne.
Na dann, ciaudi.
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 Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.